Ich bin hinaufgegangen des Morgens in der Früh. Die Blümlein täten prangen, ich sah so schön sie nie.
Hallo und mal wieder herzlich willkommen zur jetzt 17. Folge von Mega Magisch wie aus dem Maschinengewehr. Wieder mit Sarah. Hallo Sarah.
Hallo Arne.
Und Anne.
Hallo.
Und die Älteren unter euch, ungefähr 3 Wochen alt, vielleicht auch 4, erinnern sich vielleicht, Anne, die hat sowas mit Schreiben zu tun. Und zwar ist die Autorin und Redakteurin und vielleicht erzählt sie im Detail selber noch ein bisschen genauer über sich.
Ja, ich komme aus Köln und ich schreibe Comics und Romane und vor allem aber natürlich dann gerne Comics und vor allem auch diese Comics, die da irgendwie aus Japan kommen, aber ich schreibe es natürlich nicht in Japan, sondern hier, also Manga. Und
du reist nicht immer nach Japan, wenn du was
nee,
extra zum Schreiben und dann wieder zurück.
Ja, natürlich. Also
sonst ist ja kein richtiger Manga.
Ja, also für irgendwas muss ich den Privatjet ja benutzen, oder? Also, hallo.
Okay, also du schreibst Manga und das ist auch super, dass du das gerade direkt erwähnst, weil das ist unser Thema für heute. Wir wollen über Manga reden.
Kawaii! Gut, dass wir heute zusammensitzen.
Ja.
Du als einzige quasi Expertin,
genau.
Während ich nur sagen kann, mag ich nicht.
Genau.
Ende.
Anne ist die Kompetenz, Sarah und ich sind die
Fans. Ich sag dann auch, mag ich nicht.
Okay, gut. Das wird spannend heute.
Ja.
Also, es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich dich frage, was ist denn eigentlich Manga? Weil wir haben jetzt in den 16 vorherigen Folgen von Mega Magisch schon öfter Manga erwähnt. Aber ich frage dich trotzdem, was ist das denn eigentlich?
Also, ganz kurz gefasst, ist es nichts anderes als der japanische Begriff für Comics. Also ich könnte jetzt hier anfangen, okay, das lässt sich so und so übersetzen und hat die und die Tradition, aber das können Japanologen und Historiker und überhaupt viel besser. Sagen wir einfach, Manga ist halt das Pendant zum Begriff Comic und man kann Manga-Zeichner auch einfach Comic-Zeichner nennen.
Mhm.
Ist okay.
Aber es wird ja schon irgendwie ein großer Unterschied gemacht, wenn man jetzt in einem Comicladen zum Beispiel ist. Dann haben die da eine extra Manga-Ecke und irgendwie Manga ist was ganz anderes als der, also warum und wo machen die da so einen Unterschied, die Leute?
Das müsste man jetzt Marketing-Menschen fragen. Nein, es ist natürlich so, dass man mit Manga was anderes verbindet, nämlich natürlich auch eine andere Zeichenästhetik, ein anderer Seitenaufbau, ganz klassisch die andere Leserichtung. Die Japaner lesen dann von links nach rechts, aber immer noch von oben nach unten. Aber das versteht man halt schon so ein bisschen darunter. Okay, Manga, dann denkt man an bestimmte Stile, denkt vielleicht auch an Anime, das, was an Zeichentrickserien im Fernsehen gelaufen ist. Also man weiß halt, okay, Manga, das kommt aus Japan.
Mhm.
Es gibt Überschneidungen zwischen den Lesern, also von, sagen wir mal, franko-belgischen Comics, amerikanischen Comics, deutschen Comics und Mangas, beziehungsweise japanischen Comics. Es gibt sie aber auch ganz krass nicht. Also wir sind, glaube ich, das Beispiel dafür für Allesleser. Dann gibt es aber auch Leute, die strikt sagen, boah, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mit Mangas generell. Genauso wie es halt Leute gibt, die sagen, ich kann mit Superhelden.
Genau, es ist ja einfach so ein Phänomen, einfach wem gefällt, welche Ästhetik. Es gibt die Hardliner, ich lese nur franko-belgische, ja. Ich lese nur US-amerikanische, ich lese innerhalb der US-amerikanischen nur die Superhelden, alles andere finde ich doof. Oder ich lese nur Graphic Novels, egal wo sie herkommen. Es ist halt jeder Jeck ist anders, wie man so
sagen könnte. Ja, da gibt es historisch belegt, zumindest in Deutschland auch, eine kleine Historie oder Chronik von gegenseitigen Antipathien, die, glaube ich, auch jetzt echt ein bisschen doof sind aufzudröseln.
Mhm.
Aber einfach nur, um irgendwie festzuhalten, es gibt die oder es gab die. Ich persönlich sehe immer mehr Leute, die, da überhaupt keine Unterschiede machen und sagen, ja, das ist hier halt ein Titel, der mir gefällt und der nicht. Also ist mir egal, ob es ein Manga oder ein Superheld ist. Und ich glaube auch, dass sich das mit vielleicht unserer Generation so ein bisschen mehr löst, weil wir mit der Ästhetik von Mangas vielleicht schon eher aufgewachsen sind.
Wie unterscheidet sich denn die Ästhetik zwischen europäischen oder amerikanischen Comics und typisch, also natürlich ist es immer total schwierig zu sagen, der europäische Comic sieht so aus und der japanische ja. sieht folgendermaßen
ja,
aus.
Ja, man kann halt wirklich nur pauschalisieren dann immer. Es gibt ja auch nicht, also es gibt natürlich die Lean Claire innerhalb des franco-belgischen Comics, aber auch nicht jeder franco-belgische Comic ist jetzt irgendwie nach Schema F. Es gibt halt schon gewisse Gemeinsamkeiten, wie eben, bestimmte Schraffurtechniken. Es gibt die diese klischeehaften Manga-Augen, die gibt es natürlich, sonst gäbe es dieses Klischee nicht. Mhm. Es gibt dieses Kindchenschema. Es ist, wie gesagt, immer auch nur wird es wirklich ganz krass pauschalisiert. Länger gezogene Körper, es gibt einfach eine filigrane Zeichenweise.
Und die Erzählweise. Ich glaub,
und natürlich die Erzählweise, die sich, also ich glaube tatsächlich so dieser Hauptunterschied ist wirklich ein sehr dynamisches, freies Paneling, also die Anordnung der einzelnen Kästen. Natürlich gibt es auch da wieder Regeln und nach Genre, aber wo ich einfach im Vergleich zu jetzt einem für mich als gewohnter Manga-Leser eher statischen franco-belgischen Paneling, man einfach im Manga ist, sehr viel mehr normal ist, diese Strukturen aufzubrechen, um eine Lesegeschwindigkeit zu erzeugen, um einfach erzählerisch noch mehr aus der Geschichte auf dem Blatt Papier rauszuholen.
Ja.
Und es gibt natürlich auch einen großen Unterschied, wieder mal auch pauschalisiert, im Format. Also du hast das klassische franco-belgische Album ist halt wirklich, weiß ich gar nicht, das Format auf jeden Fall ist
riesig.
Riesig, genau, es ist riesig. Dann gibt es halt das US-Heftchen-Format, das ist ja auch irgendwie ein eigenes Format. Mhm. Und Mangas sind eben kleiner, also die sind sozusagen am kleinsten von diesen ganzen Formaten.
Du hast halt
Formaten.
Das wirklich so größer als A4 bei den franco-belgischen Alben, ein bisschen kleiner als A4 bei den Heften. Und Manga ist halt Taschenbuch. So, ne? Also
genau.
Zumindest so, wie wir sie hier bekommen.
Hm. Und das bringt halt, glaube ich, auch also mit kulturellen Unterschieden und Lesegewohnheiten hin oder her, auch das Format bewirkt, glaube ich, andere Erzählweisen und Seitenaufbau. Während du halt oft im Franco-Belgischen sowas hast wie Vierzeiler, also vier Zeilen an Comicbildern, hast du im Manga oft auch nur drei oder irgendwie
genau,
sogar zwei würde
dieser,
auch hinkommen.
Genau, ja. Mit dieser Struktur, das einfach, das ist, der Seitenaufbau wirkt erstmal freier auf den ersten Blick.
Was mir persönlich auch immer, also was mir auch immer sehr wichtig ist, ist ja das Storytelling, wenn ich was lese. Und da ist mir immer bei den meisten Mangas aufgefallen, dass man sich viel mehr Zeit nimmt zum einen, um eine Geschichte vorzubereiten, um den Setting klar zu machen und aber auch den Charakteren viel mehr Raum zur Entwicklung gibt als in vielen anderen Geschichten. Also gerade wenn ich das jetzt mal vergleiche mit vielen amerikanischen Comics, da kann sich echt eine Reihe über Jahre hinziehen und der Charakter, um den es geht, hat sich wirklich so gut wie gar nicht verändert. Während ich bei einem Manga oft in jedem Band irgendwie eine Weiterentwicklung sehe oder sowas. Würdet ihr das ähnlich sehen oder ist das
Also ich erinnere mich zumindest sofort jetzt daran, dass ein Freund von mir I Am Hero angefangen hat. Das ist ein japanischer Zombie-Manga. Und der ganze erste Band, sind ja dann auch schon über 100 Seiten, kommt erstmal kein einziger Zombie drin vor, sondern es geht nur um die Hauptfigur, ihr erbärmliches Leben als Mangaka, als Zeichner selbst, sein Verhältnis zu den Kollegen, zu den Frauen, zu Bezugspersonen aller Art und es sind erstmal echt über 100 Seiten, wo nichts passiert und wenn jemand halt dann gesagt hat, ich warte jetzt aber eigentlich auf diese Zombie-Geschichte, dann ist das erstmal ungewohnt und vielleicht Leute, die das eben anders gewohnt sind, haben erwartet, dass es sofort damit losgeht. Wie jetzt, weiß ich nicht, bei Walking Dead, wo man sofort irgendwelche Zombies quasi hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige Leute halt eben anders ist und
wobei es ja auch da wirklich wieder auf die Geschichten, es gibt genauso dann Manga, wo es wirklich in Media Res sofort reingeht. Ich glaube, das ist schon auch so eine Besonderheit des Titels dann. Aber allgemein gibt es tatsächlich, gerade wenn die Manga länger laufen, geht es natürlich um die Figuren, weil also, da hat man schon so dieses Phänomen, gerade bei den großen Shonen-Serien, die halt irgendwann ihre 50, 60 Bände überschreiten, dass man wirklich epische Geschichten hat, aber es so in dem, was man so liest pro Band, dann hat man einfach mal so ein Band 180 Seiten, wo es halt um einen Kampf geht und dann natürlich auch entsprechend irgendein Ergebnis am Ende stehen muss. und wo man natürlich auch den Raum hat, ganz viele Figuren einzuführen und aufblühen zu lassen und das dann immer so eine ganz kleine voranschreitende Entwicklung beim Hauptcharakter bewirkt bis halt zum Ziel hin und man dann schon teilweise sieht, okay, wann hat sich die Serie jetzt totgelaufen oder man denkt schon und dann kommt der nächste Band und der Autor macht wieder ein als neues Fass und denkst so, boah, krass.
Aber man kann schon irgendwie festhalten, dass es gibt ja auch dieses berühmte Klischee, dass sich sehr viel mehr Zeit genommen wird und da halt eben auch ein anderer Rhythmus entsteht, wenn man jetzt an so, naja, unendlich lange Kampfsequenzen oder hier bei Akira Motorradfahrsequenzen, dann denkst du, meine Güte, das sind jetzt irgendwie 20 Seiten.
Oh, ich habe ja früher Dragon Ball gelesen und da ging es ja manchmal auch über mehr als einen Band, um nur einen einzigen Kampf.
Ja, man muss halt dann einfach auch gucken, wie die Veröffentlichung eigentlich ist. Also das ist ja die Parallele ganz schön zu den Superhelden-Comics, wo man einfach dann jeden Monat oder was weiß ich, kommt ein neues Heft, da sind ein paar Seiten drin, am Ende wird das in ein Paperback gepackt. Das Prinzip hat man in Japan ja auch mit diesen Magazinen, in denen dann einfach einzelne Kapitel vorveröffentlicht werden und dann nachher in Taschenbüchern zusammengefasst werden. Dann ist eben dieses Ding, okay, ein Kapitel hat halt im Schnitt 30 Seiten und dann muss der Spannungsbogen eben innerhalb dieses Kapitels laufen und auch was hingehen und muss aber auch wieder spannend aufhören, weil die Leute müssen das ja dann in der nächsten Woche sich dieses Magazin wiederholen und wollen wissen, wie es weitergeht. Heißt, es ist schon vielleicht so, dass man wirklich sehr viele kleine konstruierte Handlungsbögen innerhalb der großen Story hat und das ist, das hat dann eben auch mal, dass man einfach seitenweise eine Motorradfahrsequenz hat, die dann vielleicht spannend ist und am Ende des Bandes oder des jeweiligen Abschnitts dann eben sieht, okay, jetzt ist ein Gedankengang, ist fertig, jetzt kann der nächste im nächsten
das Benzin Abschnitt ist kommen.
Das war mir überhaupt nicht klar, also dass in Japan ein Magazin veröffentlicht wird.
Ja, stimmt, doch. Vielleicht solltest also, du ich auch glaube, sowas das ist wie auch ganz, Shonen oder so erklären.
Ja, genau, also irgendwie wir kommen da ganz langsam hin. Also das ist eigentlich das Schöne, auch wenn man jetzt sich anguckt, wie funktioniert Comic in anderen Teilen der Welt und warum geht es da vielleicht besser. Es ist einfach, in Japan hat es sich etabliert, dass zum Teil wöchentlich, zum Teil monatlich, zum Teil zweimonatlich Magazine erscheinen, für die diese Zeichner arbeiten. Und das sind so Telefonbuch-dicke Magazine, die immer kommen. Und die sind auf einem unheimlich schlechten Papier gedruckt. Also so, dass man als Europäer oder als Buchliebhaber denkt so, boah, was willst du denn damit? Und die werden auch tatsächlich weggeschmissen. Heißt, die Menschen lesen das und dann bin ich halt fertig. Und wenn mir eine Serie gefällt, dann hole ich mir halt dann die schönen aufgemachten Taschenbücher, wo in Japan es halt auch wirklich viele nochmal verschiedene Aufmachungen gibt mit Schutzumschlägen und mit Extras in den Bänden drin. Aber natürlich auch ganz normale Taschenbücher, klar. Kommt immer auf die Serie an. Hat zum Beispiel die berühmte Weekly, also die Shonen Jump, die halt einmal dann wöchentlich erscheint, in der eben so Serien laufen wie One Piece, wie Naruto, jetzt nicht mehr gerade, aber wo eben so die großen Shonen-Titel, da komme ich gleich zu, laufen. Mache ich einfach da gleich weiter, was ist Shonen?
Bringst uns Shonen?
Ja, wir hatten darüber gesprochen, so wie ist das mit Genres und überhaupt? Und ist es in Japan ganz spannend, dass diese Magazine schon sehr nach Zielgruppe gehen? Du hast dann Shonen-Manga und Shoujo-Manga, also Shonen für Jungs, Shoujo für Mädchen, Josei für Frauen und Seinen für Männer. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele. Und dann gibt es natürlich noch andere andere Verzweigungen und es ist auch nicht so, dass halt es gibt auch genug Mädels, die Shonen-Titel lesen etc. Also so hart wird da nicht mehr getrennt, aber dass man eben schon sagt, so ein Magazin sucht sich grundsätzlich eine bestimmte Zielgruppe und man weiß halt dann auch als Leser von dem Magazin immer so ungefähr, was für Stories in dem Magazin drin sind. Heißt, man wird nicht plötzlich eine Geschichte für Erwachsene mit Splatter in einem Magazin für Mädchen finden. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass das so nicht ist.
Ich wäre dafür. splattert.
Ja, aber so ist es dann eben, dass die Leser im Endeffekt dann wöchentlich oder monatlich immer ein Kapitel kriegen, so 20 Seiten, 30 Seiten, je nachdem, wie oft das Magazin auch erscheint. Und das wird dann nachher nochmal zusammengefasst in einem
Taschenbuch. Okay. Ja. Wir hatten vorher noch über gegenderte Zielgruppen gesprochen
und
was wir so davon halten. Ist es sehr weit verbreitet in Japan? Also du sagst, dass es gibt schon irgendwie diese vier Kategorien, aber sind das jetzt die vier Kategorien oder würde man jetzt, gibt es auch irgendwie nach Interessen zum Beispiel? Also
Mangas gibt es doch auch.
Ja, aber dann hast du eben Titel, die halt in der Shonen Jump laufen und also diese Struktur bricht sicherlich auch immer mehr auf, wie die Leserschaft sich auch mehr, aber es ist schon so, dass man dass da sehr, sehr viel in diese Richtung geht und dass man dann doch letztendlich, es sind noch nicht nur die vier, aber schon so in die Richtung, dass man eben weiß, was man einfach davon hat und dann guckt man eben, okay, was laufen da gerade für Geschichten drin.
Ja.
Ja. Ja.
Und Genres an sich gibt es aber ja wirklich, also wie Sand am Meer, die sind irgendwie relativ stark, habe ich das Gefühl. Also vieles wiederholt sich relativ stark, aber es gibt ja wirklich echt sehr viel, sehr spezielles Zeug, ne?
Ja, es ist ganz faszinierend. Ich glaube, es ist auch gar nicht immer so einfach, dann ganz klar da ein Genre zuzuordnen. Also viele von diesen Shonen-Geschichten, gerade wenn man jetzt so an Dragon Ball und One Piece, das ist irgendwie so ein bisschen Fantasy in erster Linie, aber dann halt so Action-Abenteuer-lastig.
Ja.
Aber da sind die Grenzen teilweise auch wirklich fließend.
Mhm.
Und dann, natürlich gibt es auch dann horrorspezifische Magazine. Also das ist halt dann schon so Special-Interest-Sachen. Das ist dann schon so in dem Bereich oder so Sachen, wo du jetzt mehr Slice-of-Life-Titel, also so Alltagsgeschichten findest oder so.
Ich glaube, die besten Titel sind ja so oder so überall immer gemischt. Also ich glaube, kaum Zeichner gehen wirklich oder Autoren gehen wirklich so ran, dass sie sagen, wir machen jetzt diesen und jeden Genre-Titel.
Ja,
sondern einfach, es mischt sich dann in der Geschichte.
Es gibt ja schon auch so ein paar Genres, die man in der restlichen Comic-Welt vergebens suchen würde. Ne? So
Insektenpornos.
Da würde ich sogar noch denken, dass man wahrscheinlich, wenn man sucht, überall Insektenpornos finden wird, weil Rule 34, ne, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es auch irgendwie Porno davon.
Ja, ich sage immer wieder gerne Bondage Fairies. Da check ich's ab.
Aber zum Beispiel diese Jungs lieben Jungs. Oder magische Mädchen, die sich in Superheldinnen verwandeln. Genau, das ist ja was, das findet man sonst nirgends eigentlich, ne? Oder?
Ja, das ist auch das, was mich so in meiner Comic-Sozialisierung in Richtung Manga einfach geprägt hat, weil ich dann irgendwann so Pubertät, Mädel und da kann man sich halt nicht mehr so ganz mit Asterix und Obelix identifizieren und irgendwie möchte man doch nochmal andere Geschichten haben und dann hat man halt dann plötzlich ein Taschenbuch wie Sailor Moon in der Hand, wo halt so ein Mädel, die halt nicht so geil in der Schule ist und auch eher tollpatschig ist und die hat halt dann irgendwann einfach, kann sich verwandeln und die Welt retten und das ist halt einfach schön und das war so, oh Gott, es gibt Comics für Mädchen, so jenseits von so einem Wendy-Foto-Stories oder sowas.
Also ich meine,
nichts gegen Wendy und auch überhaupt nichts gegen Pferde.
Doch, alles gegen Wendy. Ich habe letztens welche gesehen.
Alles gegen Wendy.
Alles gegen Wendy.
Ja, aber es ist ja auch so mittlerweile, wenn man so den Zeitschriftenmarkt anguckt, gibt es ja auch wenigstens da dann Comics, die sind dann zwar auch wirklich dann für die, so sind dann wieder für die Zielgruppe und für die Mädels, aber auch das hat irgendwie so. Ich wollte halt damals auch mal die Welt retten, zumindest so in den Geschichten. Ich wollte halt auch mal weibliche Heldinnen haben und ja, das hat
Darf ich eine steile These äußern?
Ja.
Wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten. über die Schwierigkeiten, die die vorherrschenden männlichen Geeks in ihrer Comicwelt damit haben, dass da auf einmal Frauen kommen oder Mädchen kommen.
Ja.
Und könnte das zu dieser komischen Abgrenzung zwischen Manga und den echten Comics kommen, dass da auf einmal, da ist auf einmal Raum für Mädchen, die sich auch irgendwie entfalten können in Comics und die da auf einmal Figuren haben, mit denen sie sich identifizieren können und so weiter. Aber naja, das möchte man da nicht mischen, weil das ist ja was völlig anderes.
Beziehungsweise es ist sehr albern, wenn Mädchen das versuchen mit der Welt.
Genau, und solange man die aber irgendwie das abkapselt und sagt, Naja, die Comics aus Japan, die sind ja keine richtigen Comics. Nur die Comics aus allen anderen Ländern, die sind richtige Comics. Aber das, was die Mädchen jetzt auf einmal lesen, und vielleicht auch nur, weil sie da nicht keinen Anfeindungen aussetzen müssen, das können wir jetzt schön abgrenzen. Und damit ist unsere Welt im Döschen und
Kann sein. Ja, ich weiß nicht.
Es ist ein spannendes Titel, ein spannendes Thema vielleicht für eine Soziologie, Bachelor, Master, ja, Doktorarbeit.
Im Endeffekt müssten das ja eigentlich dann die Männer, die diese Probleme damit haben, beantworten.
Aber es ist, liebe wissenschaftliche ja. Hörerinnen,
ja.
Das ist, wenn ich übrigens immer dieses Innen sage, das ist ein...
ist gemeint, das I ist dann groß als
genau,
Schrägstrich. Und genau,
genau,
wir also, sind...
Wenn unter euch Hörern an dieser Stelle jemand ist, den das nervt oder den auch ein generisches Femininum nerven würde, dann ist es das generische Femininum. Ich sage das dann, um euch zu nerven. Ja, jetzt habe ich aber darüber den Faden verloren.
Achso, spannend finde ich jetzt, wo Anne das, als Anne das jetzt gerade angesprochen hat, ist, wie habt ihr überhaupt, wie war euer Einstieg zu Mangas? Also du hast jetzt das gerade gesagt, Sailor Moon spielte da eine Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Sailor Moon und dann, ich komme ja dann aus dem Franco-Belgischen, ich habe da sehr, sehr viel, also ob es jetzt Tim und Struppi ist oder eben Asterix und Obelix und Lucky Luke und so ein paar Superhelden-Sachen nebenher, was man halt so gekriegt hat. Ja, es ist halt einfach irgendwann aufgefallen, da stehen halt dann Bände wie Akira und ganz Miss Cats und aber es war halt, Sailor Moon war halt so das, wo ich dachte so, oh cool.
Yay!
Und dann kam dann Ranma 1/2 und dann war ich sowieso schon total drin. Und
dann war's
am Anfang hat man ja noch alles gekauft, was irgendwie rauskam, weil so viel gab es ja noch nicht. Und irgendwann hat man festgestellt, oh, mein Taschengeld reicht jetzt irgendwie nicht mehr. Geht nicht.
Also ich bin über Anime dazu gekommen.
Ja,
ich war ein verkiffter Teenager, der seine...
Verträumt, wollte Arne sagen. Verträumt.
Genau.
Nein.
Ja, Hörer unter 18, Drogen, keine Macht, Dingsbums.
Oder war das jetzt so ein Legalisierungsstatement?
Genau.
Nee, ich erzähle einfach nur aus meiner Vergangenheit. Okay. Und ich habe halt die Nachmittage... nicht jeden Nachmittag kiffend, aber ich habe die Nachmittage damit verbracht, mich berieseln zu lassen und unter anderem eben von dem Zeug, das nachmittags im Fernsehen lief. Und da liefen Sailor Moon, Mila Superstar, Kickers, hieß das, ne? Das mit den Jungs, die Kicker. Fußball spielten. Mhm. Ja, irgendwie...
Tsubasa.
Genau.
Und Captain Tsubasa gab es auch noch.
Captain
genau.
Tsubasa, den kenne ich wiederum nicht.
Jedenfalls verschiedene Anime-Serien, später dann auch noch Pokémon, das hat aber ein bisschen gedauert.
Es gab ja auch noch Heidi.
Ja,
ja, aber Heidi. Das hat nicht gerockt irgendwie.
Nicht?
Das jetzt?
Ach, schäm dich.
Ja,
hallo.
Also da werde ich jetzt gleich noch was zu sagen.
Jedenfalls hat mir das aber gefallen, weil sich das durchaus unterschied von den Zeichentrickserien, die ich sonst so gewohnt war. Und dann habe ich irgendwann mal von jemandem erzählt bekommen, dass es das nicht nur als Kinderserien gibt, sondern dass es da auch so echte Filme gibt, also so in lang. Die Tentakelfilme haben mich dann auch relativ bald interessiert. Immerhin war ich ja ein Teenager-Junge.
Ja, auch Teenager-Mädchen denken dann so, oh mein Gott. Ich hatte irgendwie nur mal kurz... Ich hatte nur so in irgendeinem Comic-Magazin, was gar nichts mit Mangas zu tun hatte, gab es eine Anzeige von, ich glaube, Random House. Wie heißt dieser? Naja, auf jeden Fall ein Verleih von Animes. Und da war so ein Legend of the Overfiend, Urotsuki Doji.
Ja, den kenne ich auch noch.
Siehst du, so ein Poster und dann halt irgendwie daneben auch noch so irgendwas mit Brüsten. Ein Manga mit Brüsten.
Annes Gesichtsausdruck wechselt übrigens die ganze Zeit
wie
zwischen,
so ein Stimmungsring.
Zwischen lustig, interessant und das geht gerade in eine Richtung, die ich eigentlich
nein, ich werde
nichts
ja,
verbergen.
Ich lese ja auch so Boys Love Zeug, ich darf ja gar nichts zu sowas
sagen.
Und ob erst recht eigentlich.
Ja. Auf jeden Fall, da habe ich dann so gesehen, so, das ist wohl erwachsenes Zeug. Und ich hatte das erst total so irritiert, weil die haben alle so große Augen, das sieht irgendwie aus wie für Kinder, aber es ist doch irgendwie für Erwachsene und da sind Tentakel dabei und und so weiter. Ja, aber du warst noch nicht fertig. Ich wollte da nur meinen, auch Teenager-Mädchen haben durchaus diese Momente.
Die Tentakel-Momente.
Genau, die Tentakel-Momente.
Ja, und dann bin ich halt auf den Film Akira gekommen und hab dann irgendwo, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon einen Internetzugang und habe mich in so einer Newsgroup immer rumgetrieben und da las ich dann irgendwann, dass dieser Film ja irgendwie eine schlechte Kürzung des Manga-Originals war und ich dachte, Manga-Original, was soll das denn jetzt heißen? Ja. Und dann habe ich angefangen, auch mal was zu lesen und da bin ich kleben geblieben.
Das ist ja auch nicht der schlechteste Anfang. Also bei mir war es tatsächlich auch, abgesehen von den Tentakel-Werbungen, die ich überall dann gesehen habe, waren es die Anime. Und ich habe ja öfters in Italien, also eigentlich jedes Jahr in Italien, meine Sommerferien verbracht. Und ich bin dann tatsächlich, also ich war im Trickfilm Wunderland. Das war so, dass ich ein absoluter Langschläfer, extra um 6 Uhr morgens aufgestanden bin in den Ferien, um sich dann vor dem Fernseher zu hauen und dort alles an Animes reinzuziehen, an Trickfilmserien, die es da gab, die hier nie liefen. Also, das ist
krass.
Ja, das würde ich mir heute auch gar nicht mehr einfallen. Es ist so ungefähr wie Extremsport. Also das ist für mich nicht begreiflich, wie ich dazu imstande war. Auf jeden Fall, da lief dann eben auch Ranma 1/2 und da liefen ganz viele einfach gemischte Sachen. Ich habe da letztens so einen YouTube-Nostalgieabend gemacht und mir diese ganzen Intros angeguckt, weil natürlich italienische Teenager, die jetzt auch alle in meinem Alter sind, die da total auch den Nostalgieflash haben. Da waren dann so, ich kann ja jetzt nur die italienischen Titel kennen. Auf jeden Fall Captain Future war da auch dabei. Da waren jede Menge Sport-Animes dabei. Dann diverse Mädchen sind normale Schülerinnen und dann doch heimliche Rockstars dabei und Heidi und Lupin und Saber Rider, nee, das gehört nicht dazu.
Aber das war trotzdem cool.
Ja, das stimmt. Und da war das halt so, dass ich dachte so, es gab auch viele romantische Anime-Serien, wo ich dachte so, boah, endlich gibt's mal irgendwie so Liebesgeschichten, weil ich auch sozialisiert von so franco-belgischen Comics und Donald-Comics, dachte halt so, Mann, es geht nie irgendwie um menschliche Beziehungen. Also es geht immer so um Abenteuer und Abenteuer sind ja auch super, aber ich möchte trotzdem auch mal was über menschliche Beziehungen einfach.
Ja.
Und auch vielleicht was aus einer Perspektive von einem Mädchen erzählt. Deswegen mochte ich bei franco-belgischen Comics auch total gerne Yoko Tsuno. Also das war so eine Prototyp-Abenteurerin. Es geht aber eigentlich sehr viel bei Yoko Tsuno Comics darum, dass Roger Leloup, der Zeichner, super gerne Flugzeuge und technisches Gedöns zeichnet, was er super konnte. Aber ich war halt total fasziniert, weil weibliche Helden. Mhm. Oh mein Gott, Abenteuer. Und da habe ich halt gemerkt, so bei diesem ganzen Anime- und Manga-Bereich, da tut sich einfach total viel und es gibt noch so viel mehr und halt eben, menschliche Beziehungen.
Menschliche Beziehungen.
Ja, voll krass. Alles, was ich lesen wollte, war irgendwie zu dem Thema nur wenigstens ein bisschen Futter.
Ja, übrigens, eigentlich glaube ich, dass das jeder... Also dass alle Leute, die das hier hören, wissen, aber Anime sind tatsächlich dann Zeichentrick aus Japan. Also es ist jetzt nicht, weil wir das jetzt so, wie soll ich das sagen, weil wir das so als gegeben hier hinnehmen, aber die Anime ist eigentlich einfach nur das animierte Pendant zum Manga.
Ja, aber es stimmt, es ist eine gute Begriffsklärung, weil ich sehe das so oft durcheinander geschmissen, so. Oh, hier, du magst doch irgendwie
Cartoons. Ja, und dann gibt es halt auch noch Anime-Comics. Also das sind wirklich eben die einzelnen, es gibt gerade so zu den Studio Ghibli-Filmen oder so, oder auch zu den Anime-Movies. Ich glaube, bei Naruto sind die bei Kasen erscheinen, dass wirklich dann diese Kinoverfilmungen dann einfach als, also die einzelnen Stills dann genommen werden und in Comicform mit Dialogen. Heißt, man hat dann wirklich auch farbige Comics, eben mit den Bildern aus dem Film. Und das ist dann so, das ist Anime-Comic.
Deshalb haben wir uns die Kompetenz eingeladen.
Genau. Aber da gibt's ja wirklich, das gibt es ja auch irgendwie so ein Faszinosum, schnellen Comic raushauen, indem wir so von Trickfilmen die Stills nehmen. Das gibt es ja auch irgendwie bei Asterix-Filmen oder so.
Ja. Genau, da.
Ich möchte noch einmal, das ist jetzt ein bisschen unsortiert zwar, aber einmal kurz auf weitere Unterschiede kommen, und zwar die. Die doch einigermaßen spezielle Bildsprache eigentlich in den im Manga. Also auch irgendwie besser ausdifferenziertere.
Ja, es ist ja auch immer ganz spannend, weil also es ist halt doch was anderes, wenn man so einen Manga in der Hand hat. Und ich finde persönlich oder auch aus Erfahrung, wenn ich halt versucht habe, Leuten einfach mal einen Manga zu schenken, die größte Hürde ist nicht die Leserichtung, weil eigentlich schon... Wenn man einen Comic zeichnet und man zeichnet den gut, dann egal wie rum es geht, dann versteht man es als Zeichner, den Blick des Lesers über die Seite zu richten. Und dann ist vielleicht so, die ersten 10 Seiten sind ein bisschen seltsam, weil es halt ungewohnt ist fürs westliche, also fürs hier sozialisierte oder hier trainierte Auge auf eine bestimmte Leserichtung. Aber man kommt sehr, sehr schnell rein.
Ja,
das, was eigentlich den Manga dann exotisch macht, sind einfach... ein anderes Set an Mimiken, an Gestiken, an gewissen, so der Verhaltenskodex, wo man einfach merkt, da gibt es halt schon also Unterschiede zu unserer Kultur. Und das fängt halt dann an mit Figurationssachen wie den Chibis, also mit ganz kleinen, verniedlichen so Abbildungen der Figuren. Also wirklich sehr, sehr, sehr reduziert. Manga arbeitet sowieso sehr, sehr stark mit Reduzierungen. Heißt, man zeichnet zum Beispiel einmal den Hintergrund sehr detailliert und danach deutet man ihn halt nur noch mit ein paar Strichen an, einfach weil es dann um die Handlung im Vordergrund geht. Und so kann man eben auch wieder dramaturgisch sehr schön damit spielen. Das ist eben auch was man so erstmal nicht kennt, wenn man sonst nur franco-belgische Alben zum Beispiel liest. Und das ist dann schon sowas, wo es ungewöhnlicher wird oder eben wenn, warum sind denn die Figuren plötzlich so kleine, dickliche, rundliche Wesen und warum, was soll denn dann der Tropfen, der dem einen die Stirn runterperlt?
Mein Liebling ist ja die Blase aus der Nase.
Oh ja, die Blase aus der Nase. Gerne kombiniert mit einem nach hinten umfallen.
Ja, genau. Oder so Gewohnheiten wie das, wenn die Figuren, also man hat zwei Figuren in einer Szene, die sich über eine dritte Person, die nicht dabei ist, unterhalten und dann hat man einen Schnitt und die nächste Szene fängt damit an, dass die Person, über die gesprochen wurde, niest. Das kennen wir halt auch nicht, dass man sagt, okay, wenn jemand über dich redet oder schlecht über dich redet oder es irgendwie um dich geht, dann musst du niesen.
Das ist bei Schluckauf, glaube ich.
Das sagt man irgendwie bei Schluckauf. Ne?
Ja, genau.
Auch ein Manga-Klassiker, um mal wieder auf die Tentakel-Geschichte zurückzukommen. Ne? Ja. Manga-Klassiker, der nerdige Typ, der irgendwie... relativ viel sexuelle Langeweile in seinem Leben hat, guckt durch Schlüsselloch, zieht den BH auf und es schießen ihm Fontänen von Blut aus der Nase.
Ja, das sind halt einfach so.
War das immer Blut oder Flüssigkeit?
Das ist schon Nasenbluten, ja.
Okay. Das ist eine Metapher, ne?
Das weiß ich jetzt nicht. Nein, aber das ist auch irgendwie das, was so ein bisschen, was das Ganze so neu und auch so spannend macht und weshalb sich Manga dann doch irgendwie auch so als, glaube ich bin jetzt kein Kulturwissenschaftler, oder auch für Jugendliche gerade so reizvoll ist, weil man hat einfach nochmal so eine ganz eigene Sprache in den Comics und man versteht nicht als Außenstehender sofort, man muss sich da schon so ein bisschen damit beschäftigen, was sind eben Chibi-Figuren, was bedeutet dieses Wutkreuz, was bedeutet dieser Schweißtropfen, der von der Stirn perlt, wenn irgendwas Peinliches passiert, bis hin zu Sachen wie, warum ziehen die immer vor der Türe die Schuhe aus?
Ja, also ja, okay, das sind also die kulturellen Sachen.
Ja.
Mich hat dann als Zeichner total gut, total fasziniert. Ich habe ja auch Trickfilm gelernt und man muss immer, so bei Trickfilm bekommt man halt zuallererst gesagt, du musst aufs Modelsheet achten. Die Figur muss immer gleich aussehen und hier hast du irgendwie so ein Turnaround, das sieht von der Seite und von vorne, so sieht das Gesicht aus. Und dann siehst du irgendwie Animes oder Mangas und die Figur sieht total anders aus, je nachdem, wie ihr Gefühlszustand ist. Nämlich verzerrte Augen, große, also irgendwie nur noch so Bögen als Augen, um zu zeigen, dass eine Figur sich extrem freut. Und das fand ich halt cool, dass es einfach so freier gegriffen wird, dass sich halt das Model auf die Emotion anpasst und du und ich als Zeichner dann quasi diesen Emotionen eine größere Ausdruckskraft geben kann. Und das passt halt so zu meinen Empfindungen. Also wenn ich halt, ich bin ja nicht umsonst Zeichner, wenn ich halt, also ich könnte auch Fotos machen und das wäre aber für mich nicht dasselbe, weil ich will ja einen subjektiven Eindruck meiner Wirklichkeit darstellen. Und wenn ich halt zeigen will, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, besonders hysterisch drauf bin und mich freue und dann habe ich halt so eine Chiffren wie diese Bögen als Augen, dann wird das nochmal extremer rübergebracht. Und das ist das, was ich dann halt irgendwie ausdrücken will. Also ich möchte das so gut wie möglich ausdrücken. Und das tut es dann für mich. Und als Leser fand ich das halt irgendwann faszinierend. Und fand das dann halt, also das ist vielleicht so eine kleine Sache, die ich für den Ponyhof übernommen habe, im total kleinen Rahmen. Und das fand ich halt super. Das ist einfach so.
Das ist auch tatsächlich ein Punkt, der mir am meisten gefällt, dass ich viel klarer vermittelt bekomme, was die Figur gerade fühlt.
Ja.
Und wo, also mein Blick wird viel stärker gelenkt irgendwie. Ich weiß, was gerade wichtig ist.
Ja, also es betrifft vielleicht jetzt auch öfters Mangas, die komische Hintergründe haben. Vielleicht ist das bei ernsteren auch nicht so. Oder ist das dann trotzdem so und mir fällt es nicht.
Also die Lenkung auf jeden Fall. Und auch da hat man ja diese, die arbeiten ja auch sehr viel mit Splash-Pages. Also Splash-Page heißt im Endeffekt, man hat halt nur ein einziges Bild auf der Seite.
Ja.
Und das wird halt auch bei ernsteren, also dann sind es halt keine Comic-Reliefs, also keine Gag-Szenen, sondern man hat einfach so, man sieht, der Detektiv sieht die total zerfetzte Leiche und dann sieht man natürlich nicht die Leiche, sondern man sieht einfach eine Großaufnahme, wie man es aus dem Filmischen halt auch kennt, von seinem Gesicht. Und das wird dann, man sieht dann eben, dass das Ausrufezeichen, hier passiert was Wichtiges, auch über das Artwork gesetzt wird. Dann wird das Gesicht detaillierter, man hat mehr Schraffur in den Schatten, man hat aufwendigere Schattenzeichnungen, man hat wieder was vom Hintergrund damit drin, dass man einfach als Leser merkt, boah, das ist eine Seite, die sollst du dir auch angucken.
Ja, also genau, das Wie der Darstellung passt sich halt immer an die zu vermittelnde Information oder das Gefühl an. Und das fand ich halt auch immer total faszinierend, weil ich mir dachte so, als Zeichner halt so, ja klar, du kannst doch hier machen, was du willst. Du zeichnest ja, du kannst deine Realität so darstellen, wie du es irgendwie gerade möchtest durchschiffren.
Was mir gerade ganz doll auf den Nägeln brennt, können wir ein ganz kleines Einmaleins der Symbolik machen?
Die Blase aus der Nase?
Die Blase aus der Nase, bitte, Sarah.
Ich dachte immer, kann sein, dass ich dann schief liege, die Blase aus der Nase ist für Müdigkeit, für Schläfrigkeit und dass es manchmal so ein Schnarchen andeutet. In meiner kleinen Welt habe ich dann gedacht, dass die, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber dass halt so eine Sprechblase aus der Nase kommt und das gleich dann ein Schnarchen.
Das finde ich spontan sehr viel kreativer und irgendwie süß.
Aber ich dachte immer, das heißt dann irgendwie schlafen oder verträumt sein oder so.
Okay.
Heißt es das? Weiß das jemand?
Ich verbinde die Blase aus der Nase immer stärker mit so einem, nee, Quatsch, überhaupt nicht. Stelle mir, während ich gerade Blase aus der Nase sage, stelle ich mir den Tropfen vor, der oft fast so groß ist wie der Kopf schon. Und
das ist dieses typische, da ist gerade jemandem was peinlich.
Genau.
Ja, ja, aber das ist nicht die Blase aus der Nase.
Genau, das ist nicht die Blase aus der Nase.
Ja, ja.
Der Tropfen aus der Nase. Okay, das mit dem Einmaleins klappt nicht.
Was denn? Tropfen und Blase? Wir haben es doch jetzt verstanden.
Ach, wir müssen einfach mal googeln. Es gibt doch bestimmt, hat das irgendwie jemand schon mal aufbereitet.
Bestimmt, aber diesen, ja, stimmt. Also so Schweißperlen auf jeden Fall.
Ja, dann gibt es eben dieses Wutkreuz, was häufig dargestellt wird. Also das soll halt einfach die pochende Ader, wenn halt gerade, dann eben daher.
Das Wutkreuz ist zusammengesetzt aus 3 bis 4 Winkeln, die einen kleinen Abstand zwischen den Winkeln haben.
Das soll dann eben umgekehrt.
Ganz viele Zähne zeigen, Schraffuren irgendwie so an den Wangen und womöglich auch diese Bogenaugen.
Es gibt ganz häufig, also was auch häufig ist, dass wenn eine Figur gerade eine Niederlage erlebt, dass ihr wirklich die Farbe aus dem Gesicht fällt. Und weil Manga schwarz-weiß ist, hat man das, wird das übertragen, dass wirklich im Hintergrund dann, als hätte man so ein Eimer schwarze Farbe gegen die Wand geworfen und die Farbe läuft halt dann runter. Mhm. Im Endeffekt, alles wird schwarz, also alles ist einfach gerade blöd und farblos. Und
das setzt
sich dann auch wirklich im Gesicht fort.
Hintergrund ist sowieso ein wichtiger Punkt. Action-Szenen haben immer häufig Bewegungsunschärfestreifen, wenn gerade irgendwas ganz wichtig ist. Also der
Speedline. Ja, es ist, das genau. ist dann wirklich so dieser Schwerpunkt. Es geht jetzt gerade um die Handlung im Vordergrund. Es geht um die dynamische Darstellung dieser Bewegungen. Heißt, man benutzt Speedlines, auch sehr, sehr, sehr verstärkt. Und was im Hintergrund ist, das ist dann nicht so wichtig. Ja, genau. Das wird dann einfach wirklich weggelassen. Und hier musst du hingucken. Und
wobei das halt bei Action-Szenen ist. Ansonsten, du hast halt...
Nicht ausschließlich.
Okay.
Das muss ich nicht. Ich habe die ganze Zeit was vorm inneren Auge. Und zwar gar nicht, gar kein Manga, sondern Anime,
ja.
Wo das extremstens eingesetzt wird. Und ich möchte das empfehlen, weil es so unfassbar lustig ist. Golden Boy. Ihr
ja,
kennt
natürlich.
Das. Und es gibt immer diesen Moment...
wo er in der Kloschüssel riecht.
Den meinte ich eigentlich nicht. Da sind wenig
Speedlines. Kennst du Golden Boy,
Anna? Ja, natürlich.
Das ist doch, das ist doch die Signalszene, das Symbolbild. Er schnüffelt an der Klobrille, weil
er erwischt dabei.
Natürlich.
Dann gibt es den Tropfen, aber ich dachte jetzt eher an die Speedlines im Hintergrund, wenn er nämlich dann diesen Moment hat, in dem er empört ist und gegen diesen Zustand muss jetzt was unternommen werden.
Ja,
und
das stimmt, ja. Wenn man so andeuten will, so hier ist mir gerade was total Wichtiges oder ich mache einen hysterischen Beschluss und so.
Genau.
Ja, das stimmt, das ist dann so komisch eingesetzt und das finde ich dann auch persönlich total lustig.
Oh, ich liebe diese Serie, die ist so schön bescheuert.
Kann mich nur schlecht erinnern, ich weiß halt nur, dass das halt so... wahrscheinlich für viele grenzüberschreitend war.
Was?
Aber ich habe halt trotzdem einfach gelacht, wenn er dann irgendwie die Klobrille so anhimmelt, weil da irgendwie diese geile Tussi vorher drauf saß und dann betet er die Klobrille an und wird erwischt. Das ist halt, naja, ist jetzt nicht der intellektuell stimulierendste Humor, aber es reichte
aber
mir.
Ich habe mir auch völlig ja. heute noch übrigens, ich habe das, hab mir das vor einem halben Jahr oder so nochmal alles auf YouTube angesehen. Mhm. Ist immer noch lustig. Mhm. Es ist völlig egal, ob man mit der Zeit reifer oder schlauer oder sowas wird. Oder ich werde das nicht und bilde es mir nur ein. Ist immer noch super lustig.
Wie heißt denn das nochmal mit dem kleinen Jungen, was so
Shin-chan.
Shin-chan,
oh, ja genau.
Das war ja auch immer.
Auch ganz großartig. Ja.
Total krude, wenn nicht, er dann
was
irgendwie
halt auch schon, was auch schon auffällt, Manga, also obwohl wir über Genres geredet haben, es gibt halt einfach alles und das ist auch das Schöne. Man kann nicht sagen, also ist ja immer in Deutschland auch dieser berühmte Hasssatz, Comics sind nicht mehr nur was auch für Kinder, also nur was für Kinder, ja. So, ne?
Ich bin schon
also,
eingeschlafen,
es gibt auch Comics, die sind nicht lustig, es gibt auch ernste Comics, ja, also das,
so.
Also, wir lernen wieder, also das ist irre. Ja, Manga, also es ist halt ein Medium und in Japan wird das halt auch wirklich flächendeckend genutzt, dass man für jede, für auch zum Teil auf Berufsklassen hin. Es gibt halt dann, wie gesagt, es gibt halt für ältere Frauen, es gibt dann welche mit Hausfrauen, es gibt Bauarbeiter-Manga, es gibt
Bauarbeiter-Manga.
Sorry. Ja, also auf der Baustelle, so dann wie dieses Slice of Life sagen, aber einfach diese Vielfalt, dass man eben auch wirklich historische Geschichten hat, dass man die Kriminalschiene hat, dass
also
man
alles.
Fantasy und also dann auch bunten mixt. Und was ich halt auch so faszinierend finde, ist dieser enorme Einfallsreichtum, Sachen zu kombinieren. Also viele Geschichten, also so eine typische Shonen-Geschichte, es gibt schon gewisses Schemata, so bestimmte so Grundzutaten und auch einen eigenen Satz an Archetypen, also an Figuren, die in vielen Geschichten irgendwie so ähnlich ausgestaltet nochmal vorkommen. Aber grundsätzlich so die Art und Weise, aus was für Elementen, aus was für Stücken man sich die Story zusammenbaut, das ist ganz großartig. Auch, dass da einfach eine kreative Freiheit da ist, zu sagen, ach, wir nehmen uns irgendwelche historischen Persönlichkeiten und also, was weiß ich, irgendeinen großen Feldherrn aus der japanischen Geschichte und der ist jetzt, was weiß ich, ein Flaschengeist oder der wird halt irgendwie wiedergeboren oder taucht als Geist auf oder wir erzählen einfach mal die Geschichte komplett neu, wie sie eigentlich stattgefunden hat, fiktiv. Und das ist einfach, das ist auch was mich unheimlich fasziniert, dieses, wie können wir das interpretieren? Wir können da irgendwie aus den Sachen, die wir haben, was Neues draus machen.
Fragt sich halt, also es kommt halt keiner oder ich habe zumindest den Eindruck, es kommen wenige, die dann sagen so, nee, das kann man nicht machen, das ist zu irre. Nee.
Ja, stimmt. Also das würde ich auch so sehen und da freue ich mich sehr drüber.
Ja, das stimmt. Wir waren ja eben bei Assassination Classroom, wo die Prämisse darin besteht, dass eben ein Tentakelmonster mit einem grinsenden Smiley-Gesicht auf die Erde kommt und nachdem es den Mond zerstört hat, möchte es eben auch die Erde zerstören unter halt einem Vor- enthält, nämlich es wird jetzt ein Jahr lang die Klasse 9a unterrichten und wenn die es schaffen, ihn zu töten in der Zeit, dann würde die Erde doch nicht zerstören. Das ist halt eine Prämisse, wo man erstmal sagt so, was? Hä?
Ja, man stellt sich einen Pitch in Deutschland vor,
ja, genau,
wo so der Autor das so voll. Also ich habe da so eine Idee, ne? Tentakelmonster hat den Mond kaputt gemacht, sagt jetzt, ich mache die Erde kaputt, außer ihr schafft es, mich aufzuhalten, aber bis dahin unterrichte ich euch ein Jahr. Würde ein deutscher Verlagsmensch natürlich sagen, ist gekauft.
Darauf gut. Haben wir gewartet. Warum sagst du das? Warum jetzt erst? Warum? Ja, also ich glaube, da gibt es relativ wenige Limits und gleichzeitig das, was du gesagt hast, Anne, auch mit in Animes, dass das halt auch so oft Themen sind, wo ich halt denke so, wow, das hätte jetzt auch irgendwie ein Realfilm oder eine Realserie sein können, aber sie haben sich dafür entschlossen, da eine total erwachsene Geschichte in diesem Stil zu machen. Das hat einen ganz anderen künstlerischen Wert. Also zum Beispiel Wolfsbrigade, kennt ihr das? Es ist irgendwie so eine Geschichte über Spionage, Doppelagenten, total ernst und traurig. Wo ich halt denke so, wow, niemand wäre hier jemals auf die Idee gekommen zu sagen, das wird eine Anime-Serie, also das wird Trickfilm. Das wird auf jeden Fall, hätten alle gesagt so, nee, kriegst du auch nicht verkauft, weil Trickfilm nur für Kinder, das kommt hier nicht an. Gleichzeitig sowas wie Satoshi Kon für Filme gemacht hat oder Serien, und Paprika und Paranoia Agent und Millennium Actress.
Ja, man muss einfach dann auch, was den Zeichentrickfilm angeht, einfach sehen, dass ja noch viel mehr als der Comic hier anhaftet, okay, ja, Zeichentrickfilm ist was für Kids.
Genau, und
das
da
sind dann immer so Sachen, wenn man,
kommen.
Ja, wenn man bedenkt, dass das halt damals, als also so meiner Kindheit, wir haben halt sowas geguckt wie Unten am Fluss und sowas, ja. Und einfach sagt, das sind eigentlich, oder auch so diese Felidae-Sachen, also ob das, also Kinder nicht wirklich, ja, aber das lief halt dann einfach so im Nachmittagsprogramm und
oder
so, was?
Ja, wie hieß der Film mit dem englischen Ehepaar, das eine Atombombe überlebt? When the Wind Blows? Ja, kennt kein Mensch. Also Stop-Motion-Film, aber das stimmt, wir haben relativ viele traurige Trickfilme mitbekommen. Ich weiß nicht, also vielleicht subjektiv, aber ich habe den Eindruck, das gibt es nicht mehr so viel. Und ich habe auch den Eindruck, dass dieses Trickfilmproblem ist nur für Kinder, das verhagelt wirklich sehr viel. Unter anderem halt dieser, zum Beispiel Coraline, gab es ja vor ein paar Jahren, lief der im Kino und der ist auch wirklich gruselig.
Oh ja, der Comic so, übrigens auch.
Der Comic auch. Und der Film ist hier natürlich nicht so gut gelaufen, weil der ist halt, naja, Kinder-Nachmittagsvorstellung, wo ich halt auch immer denke so, hä, also wieso Nachmittagsvorstellung, wer hat denn nachmittags Zeit, mit der Familie ins Kino zu gehen? Und dann ist es halt auch so, es ist halt nicht ausschließlich ein Kinderfilm. Und Leute, die das sehen wollen, Erwachsene, arbeiten tagsüber.
Ja, im Kontrast dazu sieht man eben, dass in Japan dann auch einfach Zeichentrick für Erwachsene produziert wird mit irrer Grafik.
Ja, also Wahnsinn.
Alleine, also, weil man, also auch,
die
auch
Tränen.
Nicht erst seit gestern, ne, sondern
nee,
auch schon lange. Und also alleine so,
ja.
So was hier auch wirklich, also Ghost in the Shell und also.
Das ist ja nichts, was du einem 12-Jährigen vorsetzt und sagst.
Irre.
So,
und es ist halt auch
Spaß.
Wieder so dieses Dystopische, überhaupt diese ganz irre Science Fiction, die einfach dann hier zu uns rüberkommt.
Also die Ästhetik ist auf jeden Fall wahrscheinlich für Japaner dann nicht so fremd, dass dann eben alle möglichen Geschichten damit erzählt werden. Während es hier, also ich weiß, das ist mal wieder so Deutschland-Bashing, aber es ist halt einfach so. Hier, man sieht gezeichnete Bilder und es wird dann so oft auf Kinder oder jugendliche Stoffe reduziert. Also es wird dann quasi ein ganzes Medium zu einem Genre gemacht.
Ja.
Und das ist halt ein, naja, ein trauriges Problem. Und ich
aber
bin froh,
es,
dass
es
da diese japanische.
Ja. Es regt
genau,
sich ja, und
genau.
Es regt ja auch hier immer weiter auf. Es
gab auch sowas wie Walls with Bashir, was dann auch wirklich überhaupt kein Kinderfilm ist.
Aber genau, wenn wir schon über Deutschland sprechen, da würde mich jetzt auch mal die deutsche Manga-Szene und auch deutscher Manga an sich, weil das war mir lange Zeit nicht so klar. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren irgendwie mitbekommen, dass Mangas aus Deutschland existieren. Und Ich meine, da haben wir uns ja hier tatsächlich mal jemanden eingeladen mit genug zu erzählen.
Ja.
Also es gibt Manga aus Deutschland. Und
es
also
gibt Manga aus Deutschland, ja auch. Das verwirrt doch irgendwie die Leute hier nicht, hallo.
Man suchte jedenfalls sehr lange nach Begriffen, wie man sie nennt. Germangas.
Ja, Manga, ja.
Irgendwie, ich glaube, aus dem Dunstkreis David Fülecki kam dann der Vorschlag Mangos, bis es halt keiner mehr versteht.
Ja, es bot sich halt einfach an. Man muss halt dann sehen, dass dann eben die Manga in Deutschland natürlich auch bewirkt haben, dass viele gesagt haben, boah, ich möchte auch sowas zeichnen. Und dann angefangen haben, sich so immer weiter Werke zu zeichnen. Und natürlich ist das dann auch irgendwann bei den Verlagen angekommen. Und dann hatten wir eben Künstler, die inspiriert von Manga, die wirklich sich sehr damit auseinandergesetzt haben, wie funktioniert diese Stilästhetik, und dann eben eigene Werke veröffentlichen seitdem. Also mir ist halt aufgefallen, dass es dann eben also Künstlerinnen wie Judith Park, wie Christina Placker, die ja auch immer noch ganz aktiv zeichnet, die glaube ich, bei Carlsen jetzt dann im Sommer Go For It gerade wieder was Neues bringt. Das war dann, ja, dann damals die Duos. Also es gab einfach ganz viele Künstlerinnen, die dann auch Künstler natürlich, aber es waren tatsächlich überwiegend Künstlerinnen.
Mhm. Das war krass.
Auch gemessen an der Leserschaft, die halt dann wirklich erstmal so lange weiblich dominiert, weil ich glaube, mittlerweile ist es relativ ausgeglichen, aber es ist immer noch so dann, es war halt schon dann erstmal Mädels, die immer aufgefallen sind.
Ich erinnere wieder an eine eben geäußerte steile These, die es zu erforschen gilt.
Ja.
Wir warten auf Rückmeldungen, gespannt aus dem wissenschaftlichen Bereich.
Aber es war halt total spannend, dass dann plötzlich eben auch deutsche Autorinnen da waren, die einfach Manga gemacht haben und rausgekommen sind. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt so in den letzten Jahren entwickelt weiter. Das war dann so um die 2000er rum, also man kann jetzt schon sagen, so 10, 15 Jahre
mir gerade ein, um einen männlichen.
Ja, Zeichner Robert Laps und dann eben, wir haben David Fülecki gerade auch schon genannt, und es gibt auch noch René Scheibe, der sogar dann.
Der Hugi und Stefan Scholz.
Ja.
Also sehr gut.
Die 2000er rum, ich komme mir gerade ganz furchtbar hinten dran vor, weil ich würde jetzt mal gefühlt sagen, ich hoffe, ich irre mich da und es war ein bisschen früher, aber gefühlt würde ich sagen, so vor 4 Jahren vielleicht ist es auf meinen Film gekommen.
Also ja, ich habe tatsächlich auch das so 2000 wahrgenommen, weil ich da auch dann so anfing, in die deutsche Comic-Szene rumzugucken. Und da habe ich gemerkt, dass eben halt damals einige Verlage wie Carlsen und EAPA, halt Egmont, eine eigene, sich was aufbauen wollten mit ihren Eigenproduktionen im Manga-Bereich. Eben halt Zeichner zu pushen. Ich glaube, die haben damals sogar irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei Carlsen oder Egmont war, einen Tourbus gehabt, wo die dann zu Signierstunden irgendwie rumgefahren waren. Und es war halt relativ viel, so für meinen subjektiven Eindruck, so Publicity und Marketing und ganz viele neue Gesichter. Und ich hatte den Eindruck, aber damals schon, dass ältere Comiczeichner, nicht alle, aber manche männlichen älteren Comiczeichner das so ein bisschen belächelt haben und so, das sind ja alles irgendwie junge kleine Mädels, die bekommen jetzt da quasi den Arsch gepudert und werden halt irgendwie gepusht und die können aber eh alle nur abzeichnen und das wird auch ganz schnell vergehen. Und ich finde, hat sich nicht so entwickelt. Klar, Verlage könnten immer mehr tun, aber es gibt halt jetzt immer noch von diesen geförderten Künstlern sind einige auch weiter Comic-Autoren und Zeichner geblieben. Und ich finde schon, dass da was aufgebaut wurde an Mangas, also deutschen Mangas. Ich finde, das sieht man auch immer noch ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob diese Animositäten von den älteren Zeichnern da jetzt immer noch so vorherrschen
oder ob es das gegeben hat. Letztendlich ist es ja bei solchen Sachen immer so, dass man so ein paar Unker hat, die sind halt dann einfach auf bestimmten Plattformen laut. Ich glaube, das Gro kriegt das gar nicht so mit.
Aber es war schon für mich so, ich habe halt schon irgendwie so damals gedacht, das trennt sich hier so ganz krass. Also die würden niemals die Comics von denen lesen.
Ja.
Ja, das, ja, ich meine, das hat man immer. Es gibt ja genauso Manga-Leser und Leserinnen, die sagen, oh nee, also so einen franco-belgischen Comic, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht.
Ja, also im Endeffekt ist es Geschmackssache.
Es ist ja schön, dass das ist einfach das, so ein breites Angebot an verschiedensten Genres und Stilrichtungen jetzt mittlerweile gibt. Ich finde, da hat sich schon also irre viel entwickelt. Und ja, es ist halt dann doch auch spannend, was für eine Masse an deutschen Produktionen es dann mittlerweile doch gibt auf dem Markt und dass da gleich dann auch schon mehrere Generationen dann an Zeichnern schon veröffentlicht haben und auch weiter veröffentlichten und gerade so in den letzten Jahren sich jetzt auch eine ganz starke Independent-Szene eigentlich entwickelt hat. Also es war wirklich so, am Anfang wollten halt wirklich alle, oh, die großen Verlage verlegen deutsche Künstler, da müssen wir jetzt hin. Und am besten warst du dann auch als Zeichner dann natürlich bei einem Verlag, das war halt dann so der Traum und also für Zeichner in dem Bereich. Und so mittlerweile gibt es halt dann doch viele, die sagen, oh, ich will erstmal meine eigenen Sachen veröffentlichen und möchte halch auch das machen, was mir gefällt und mich auch stilistisch ausprobieren, weil man natürlich dann wieder sehen muss, Manga ist halt dann doch letztendlich eine Stilentscheidung. Es gibt zwar sehr, sehr viele unterschiedliche Stile innerhalb des Manga, je nachdem auch was für eine Zielgruppe oder ja, Zielgruppe, was man halt zeichnen möchte. Aber gerade so Mischstile, wie es jetzt zum Beispiel in Frankreich gibt es ja so ein richtiges, so eine Euro-Manga-Bewegung, wo halt dann einfach, wo man ganz klar sieht, die sind vom Manga inspiriert, aber die machen halt dann doch Albenformat und oder so ein Zwischending und auch voll koloriert. Das ist auch was mich persönlich total interessiert, aber dann ist es ist halt wieder eine, also die Leute, die sagen, ey, ich lese aber gerne klassisch Manga, für die ist das halt schon wieder ein Riesenschritt, weil es dann doch wieder was ganz anderes ist. Es ist halt immer schön, wenn die Leute quer gucken, aber ja.
Ja, das Dumme ist, ich gehe immer dann so von mir aus und ich bin halt jemand, der dann eigentlich immer sehr neugierig ist und ich weiß aber, dass einfach manche es nicht sind. Ich finde das total spannend. Also letztendlich so jemand wie Brian Lee O'Malley, der hat ja auch mit Seconds eine Art Mischstil, der vom Manga beeinflusst ist. Also in Amerika gibt es die Diskussion auch übrigens immer. Und gibt es denn irgendwie amerikanische Manga-Cars, kann man das so nennen und blablablablub. Aber du siehst halt eben, dass eine Generation aufgewachsen, die hat diese Comics gelesen und die nehmen sich da die Vorbilder raus, genau wie die Generation vorher das abgezeichnet hat, was sie halt toll fanden an, weiß ich nicht, zum Beispiel Abenteuer-Comics.
Es ist aber lustig, dass das so eine Diskussion immer noch auslöst, ne? Weil dass sich irgendwie Szenen und regionale Szenen gegenseitig befruchten, ist ja nicht neu. Also ich habe zumindest vor einiger Zeit mal was darüber gelesen, dass irgendwie ganz, ganz alter Manga, Astro Boy, dass da halt viele amerikanische Einflüsse drin sind.
Ja, natürlich, also, natürlich. Man muss sagen, dass der moderne Manga, natürlich waren die dann geguckt, was gibt es denn so. Da gab es dann eben Disney, da gab es den amerikanischen Zeichnungsstrip, da gab es Karikaturen. Natürlich ist auch der Manga nicht einfach aus nichts entstanden.
Ja, ja. Man sagt ja auch, dass diese berühmten Augen, diese Manga-Augen, zurückgehen auf eben Osamu Tezuka, der Bambi gesehen hat. Also es kann ein Gerücht sein, total. Und sich davon hat beeinflussen lassen und das dann eben als Stilmittel übernommen hat und so hat sich das dann fortgeführt. Kann sein, es ist totaler Quatsch, aber ich glaube letztendlich wirklich, man beeinflusst sich gegenseitig und das gehört eben zu einer natürlichen Entwicklung dazu.
Ja, und ist ja auch sehr schön. Also ich fände es wirklich sehr schade, wenn man sich kulturell, regional so abgrenzen würde. Es gibt ja genug Leute, die das gerne möchten, aber ich freue mich, dass die schief gewickelt sind. Und würde aber ganz gerne trotzdem noch auf deine persönlichen Werke kommen. Also musst du jetzt nicht die ganze Zeit Eigenwerbung machen, wenn dir das unangenehm ist.
Aber du könntest.
Ich könnte.
Genau, aber so ein bisschen.
Ich rede ja viel zu gern allgemein über Manga. Das ist dann immer so. Ich habe einfach angefangen damals, das war ja schon ein bisschen später dann, das war so, ich glaube 2007, 2008 rum, wo ich einfach regelmäßig auf Comic-Veranstaltungen war und dann mit Künstlern gesprochen habe, mit Kleinverlagen gesprochen habe. Und dann ist einfach das Schöne, dass die Manga-Szene doch immer noch relativ überschaubar ist. Sie wächst zwar, aber irgendwie ist es dann, hat es einfach was Heimeliges doch an sich. Und man hat doch eine ganz gute Vernetzung. Also man hat einfach diese Conventions, die unheimlich, wie auch im Comic-Bereich, unheimlich wichtig für die Szene sind, um sich einfach zu treffen, um sich auszutauschen. Und ich habe halt dann einfach irgendwann angefangen mal zu gucken, hey, ich schreibe halt gerne, dann kann ich ja auch mal das irgendwie so für Comics machen. Und dann spricht man halt einfach mal Zeichner an und dann zeigt man so Sachen, die man so macht. Und dann kommt halt irgendwann eins zum anderen. Und irgendwie war ich halt dann, also habe ich es dann hingekriegt mit der Martina Peters damals zusammen. Dann hatte ich irgendwann bei Carlsen halt dann einen ersten Lilientod-Band draußen und dann war es plötzlich eine Trilogie. Und jetzt kommt dann bald.
Das nur nochmal betont. Ja. Du hast das gerade so ein bisschen verschluckt. Lilientod.
Ja, und dann kommt jetzt jetzt am 24. Februar kommt dann der nächste, kommt dann Schattenarie. Das mache ich zusammen mit der Sophia Garden, die halt auch bei Carlsen schon eine Trilogie hat. Das ist Killing Iago. Und zwischendurch ist einfach so furchtbar viel passiert. Das ist einfach so, man fängt halt einfach an. Und ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie das dann losgeht. Es funktioniert sehr viel natürlich einfach über Kontakte. Also, dass man einfach auch mit Zeichnern befreundet ist. Das so ein bisschen Glück gehört immer dazu. Und dann sind einfach Sachen passiert, dass ich halt dann mal für Fix und Foxy schreiben konnte, als das 2010 nochmal da war.
Fix und Foxy, das ist echt so die ewige, manchmal kommen sie wieder Geschichte.
Also Fix und Foxy ist übrigens, ich habe meiner Mutter mal vor einer Weile einen Comic, ich weiß nicht mehr was, irgendeins von diesen zeichnen Weltliteratur-Dingern gegeben. Danach sagte meine Mutter, Comics, lieber Arne, die sind nichts für mich. Das Einzige, womit du mir eine Freude machen könntest, wäre Fix und Foxy.
Ach, wie süß.
Ja gut, es ist halt, jeder ist so mit gewissen Lese- und Sehgewohnheiten aufgewachsen. Und,
ja.
Oh, Fix und Foxy. Aber Fix und Foxy, ja, ist auf jeden Fall, kann man sagen, schon ein bisschen out, vorsichtig gesagt. Aber ich fand spannend, dass sie eben vor ein paar Jahren gesagt haben, wir suchen uns jetzt neue Zeichner, jüngere Zeichner, um halt einen fresheren Look für die beiden Füchse zu generieren. Und wir suchen jetzt da gezielt in der Manga-Szene.
Ja, letztendlich nicht. Letztendlich waren es halt dann Illustratoren. Also die Nadia Enes hat lange dafür gezeichnet und der Bohne Budrus. Und das sind nicht Manga-Zeichner.
Ah, okay.
Nein. Aber es hat sich einfach so ergeben,
okay.
Dass ich da mit reingerutscht bin. ja, nein. Also
so ein Foxy-Eckel.
Für mich war es einfach, ich habe einfach so mit Manga nochmal einen Anschubser mehr gekriegt, zu sagen, ey, Comic ist cool. Und ich habe als Kind Theater gespielt und dann habe ich so ein bisschen so, okay, so kann man sich mit Charakteren und mit Story auseinandersetzen und so funktionieren ungefähr Skripten und dann liest du dir halt so ein bisschen was an und beschäftigst dich damit, wie Comics eigentlich funktionieren. Liest dann so einschlägige Bücher von Scott McCloud oder von Uwe Eisner, wie halt denn jetzt eigentlich erzählt wird. Und hatte dann einfach wirklich Glück, dass ich Zeichner gefunden hatte, die Bock darauf hatten, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das, da freue ich mich immer noch drüber, wenn einfach Zeichner sagen, ey komm, wir machen mal was.
Ja, du hattest die Schattenarie, deinen jetzt bald erscheinenden neuen Manga, eben nur so kurz erwähnt, aber da würde mich schon noch interessieren, worum es da geht und worauf können wir uns freuen.
Ja, ich hatte Bock auf Vampire. Also das Lilientod, was ich vorher gemacht habe, ist ja eine Beusdorf-Trilogie. Und ich bin einfach da rausgehört, so boah, also eigentlich schon während wir noch am letzten Lilientod-Band gearbeitet haben, habe ich einfach so das Konzept im Kopf gehabt, so boah, ich möchte einfach gerne was mit Vampiren machen, weil ich es halt cool finde. Und das, dann hat Carlsen Gott sei Dank gesagt, ja, finden wir auch cool. Und es geht letztendlich um eine Rechtsmedizinerin, die heißt Luca Vogel und die hat halt dann einfach mal, als sie auf der Arbeit ist, dann plötzlich einen Vampir auf ihrem Seziertisch und war halt mal eine Brandleiche und man dachte eigentlich, das ist sie. Aber der hat sich halt dann irgendwie schon im Leichensack so ein bisschen regeneriert und dann geht halt die Sonne unter und sie steht halt dann drüber und der Vampir hat Hunger und dann ist halt dann aus und dann wacht sie halt wieder auf und dann geht's Vampire und Werwölfe in Köln, ein großes eine große epische Auseinandersetzung und so ein bisschen Romance und das Ganze wird dann auch ab 16 sein und wahrscheinlich eingeschweißt im Handel stehen, weil man macht ja keine Gefangenen bei sowas. Ne? Also wenn schon, denn schon, hallo.
Ich notiere mir,
ja.
Das will ich haben.
Das finde ich gut.
Spannend ist wirklich, dass du das Setting hier nach Köln verlegt hast.
Ja, da hatte ich einfach, ich habe einfach so eine Phase, wo ich echt Bock darauf habe. Also ich mache zwar auch sehr gerne Fantasy, wo ich mir ganze Welten ausdenke oder irgendwelche dystopischen Settings, aber es hat halt schon auch einen Reiz zu sagen, man sucht sich einen richtigen Schauplatz und kann dann halt auch, also ich bin auch mit der Zofia, mit der Zeichnerin einmal hier durch Köln spaziert und wir haben uns das angeguckt und ich mache mir halt dann auch solche Gedanken, okay, in der und der Szene, wenn sie da und da lang läuft, wo kommt sie dann raus und dann macht man ganz viele Fotos und das macht schon irgendwie Spaß, wenn man dann einfach auch mal so, kommt jetzt nicht zwangsläufig im Comic vor, wenn man halt dann so denkt, so, oh ja, also in dem Café könnte sie auch sitzen dann und dann. Ne?
Das ist
dann
schon für die Kölner auch cool, dann zu sehen. Hey, das kenne ich doch irgendwoher.
Ja, und es ist einfach, es gibt ja auch genug Comics, die in anderen Städten spielen. Und ich finde, es muss dann einfach auch mal mehr Comics geben, die in Köln spielen. Und,
ja, also ich finde es sehr cool auch, weil du dann so eine Art Köln zeigst, wie also so eine andere Welt in Köln.
Ja, durch diesen Fantasy-Kram dann einfach, weil natürlich Vampire und Werwölfe und hey, also.
Ich freue mich sehr drauf. Also, ja. Ich mag auch tatsächlich so Geschichten, in denen ich mich auskennen kann, geografisch auch. Ne? Wir haben mal eine Rollenspielrunde, oder es ist schon öfter gemacht, bei der wir Zombie-Apokalypse in Köln spielen.
Oh, wie toll.
Und das ist halt cool. Großartig, weil man muss dann sich nicht über irgendwelche Karten und sonst was irgendwie absprechen, sondern, wir rennen jetzt die Aachener Straße runter, weil da hinten ist ja das Institut für Japanologie und da gibt es eine Sammlung mit Katanas und jeder weiß, Katana ist die beste Waffe gegen einen Zombie. Und so, ne?
Also, und das macht es vielleicht auch ein bisschen greifbarer in Anführungszeichen.
Genau. Also,
ich bin total gespannt. Das ist natürlich immer so, es kommt jetzt der erste Band am 24. Februar und natürlich ist das dann jetzt schon so die Zeit, wo man als Autor so ein bisschen hibbelt, so okay, wie wird das denn jetzt? Ich bin da Gott sei Dank jemand, der sich darauf einfach extrem freut. Also ist nicht irgendwie so, dass ich nicht mehr schlafen kann vor lauter Aufregung und oh Gott, was wird denn sein, wenn irgendwas jetzt, sondern ich freue mich da unheimlich drauf. Einfach dann habe ich halt was Neues, was ich auch wieder rumzeigen kann und das ist einfach schön und das ist halt dann auch einfach. Jeder Comic ist ja arbeitsintensiv, muss man mal so sagen.
Man muss nur ein paar Bildchen machen.
Man muss nur ein paar Bildchen, ne? Ja, nein, also wenn man dann so nach ungefähr so einem Jahr dann einfach was Fertiges in der Hand hat. Also es ist halt schon cool, wenn man so diesen Punkt hat, so okay, wir haben jetzt so alles beim Verlag abgegeben. Ja, jetzt haben wir es nicht mehr in der Hand. Aber man glaubt es halt dann doch erst, wenn man das Buch dann in der Hand hat. So, wow, es ist jetzt fertig. Und
das ist ein Band? Oder?
Das sind zwei Bände. Der zweite kommt dann im Spätsommer wahrscheinlich, ja.
Cool.
Genau, Datum. Steht auf meiner Webseite, glaube ich. Oder auf der Webseite des Carlsen Verlags.
Ihr habt auch einen Signiertermin auf dieser Burg. Oder?
Ja, das ist total gut. Also erstmal bin ich auf der Leipziger Buchmesse am Samstag und signiere. Jetzt ist natürlich mein tolles Tablet, auf dem die genauen Termine stehen, ist natürlich gerade jetzt aus, ist egal. Aber wir verlinken das ja alles.
Ja, genau. Und das habe ich im Kopf. Am 29. März bist du in Düsseldorf.
Genau, da ist der Comic- und Manga-Convention Düsseldorf. Das ist so eine eintägige Veranstaltung und zwar ist das im Weiterbildungszentrum der VHS. Das ist direkt am Düsseldorfer Bahnhof. Also man fällt quasi aus dem Bahnhofsgebäude aus und ist auf der Convention. Und ich glaube, das kostet dann 5 € Eintritt und dann signiere ich da von 13 bis 15 Uhr und ich glaube, die ganze Messe ist von 11 bis 17 Uhr und da kann man halt auch, ist halt Comic und Manga, ja, und man kann halt ganz viele tolle Künstler auch aus dem Independent-Bereich, die halt dann alle ihre kleinen Verkaufsstände haben und es eignet sich total gut, um mal so quer zu gucken, was es eigentlich alles so gibt. Und das ist ja gerade das Schöne an den ganzen unterschiedlichen Comic-Stilen und Genres und alles. Es gibt halt einfach doch für jeden was. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, den richtigen Einstieg zu finden für das, was man liest. Also da können wir auch mal irgendwie vielleicht, das wäre auch ein interessantes Thema, mal zu gucken, was sind denn gute Einstiegscomics, also oder Einstiegsmangas.
Ja, dann doch bei Fix und Foxy. Und,
ja.
Also in Düsseldorf am 29. werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch rumrennen, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Aber genau, der Einstieg, das ist ein guter Punkt.
Ja.
Was gibt es denn für Leute, die jetzt so das hier hören und sich denken, aha, dieses Manga, das klingt ja doch irgendwie gar nicht so uninteressant. Gibt es irgendwie Webforen, bestimmte Foren übrigens, Mann oh Mann, wie 90er-mäßig, aber irgendwelche.
Ich wollte gerade sagen, Accounts, die man followen kann.
Genau,
aber
bei Twitter
es gibt
oder
natürlich
Magazine.
Auch noch, also es ist witzig, es gibt das Comicforum, das ist wirklich comicforum.de. Und da haben tatsächlich sehr, sehr viele deutsche Verlage auch immer noch ihre Foren, die sie auch pflegen und wo man also auch wirklich dann mit den Leuten spricht und wo man alle Titel hat und wo man sich einen Überblick machen kann. Ansonsten gibt es, jeder Verlag hat natürlich seine eigene Webseite, mittlerweile auch ihre eigenen Facebook-Präsenzen. Heißt, man kann einfach mal gucken, Carlsen, Egmont, Tokyo Pop. Wir können ja mal so eine kleine Link-Auswahl einfach so hinstellen.
Ich glaube, es gibt auch offene Gruppen auf Facebook, weiß ich jetzt aber nicht, aber das suchen wir uns für die Show-Notes mal raus.
Ja, und das, Verlage haben halt dann ihre Newsletter, die man abonnieren kann, also Panini natürlich auch. Man hat ganz viele so Portale wie, mein Laptop ist wieder an, ja. Es gibt dann auch so ganz tolle Comic-Blogs, auch sowas wie Dreimal Alles zum Beispiel.
Genau, Dreimal Alles heißt ja, glaube ich, oder ist in dem Sinn gemeint, dass Manga eben auch mit dabei ist.
Also es ist halt wirklich ein riesiges Angebot und die Sache, wie kommt man jetzt als Einsteiger, am besten an so den ersten guten Comic, ich würde halt echt immer vorschlagen, auf eine Messe zu gehen und einfach mal zu stöbern, sich die Zeit zu nehmen, dann auch, da hat man dann auch ganz viele Verlagsstände und Kunden, also Mitarbeiter, die vielleicht dann auch mal so ein bisschen Einstiegshilfe geben können, so und die natürlich dann auch einen Überblick über ihr eigenes Programm haben, weil es gibt wirklich so viele Comics, die erscheinen, auch teilweise monatlich schon. Und dann kommt es halt wirklich, man sollte sich halt fragen, so was lese ich denn gerne zum Beispiel an Romanen? Lese ich halt gerne, was weiß ich, Kriminalromane? Dann guckt man halt dann gezielt, okay, was für Krimi-Comics gibt's denn? Und dann, findet man
das. Ja, genau. Das finde ich, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise, dass man sagt so, was für ein Thema interessiert mich? Was lese ich, konsumiere ich sonst gerne irgendwie Fernsehen oder Filme oder buchmäßig?
Ich bin schon bei Büchern, es gibt ja auch Serien. Also.
Ja,
also das ist übrigens, glaube ich, auch ganz, ganz nett dann, dass es immer mehr vernetzt ist. Wenn einem eine Serie wie Walking Dead gefällt, dann guckt man einfach mal ins zugehörige Comic und schon ist man halt drin im Comic-Bereich.
Und ansonsten kann man ja einfach auch auf uns hören, denn hier gibt es ja immer die Kategorie, was habt ihr zuletzt so gelesen? Heute mal ein bisschen abgeändert, alles im Zeichen des Manga. Was ist denn euer Lieblingsmanga?
Nein, du willst das doch nicht reduzieren auf irgendwie dass wir uns jetzt
nennt
entscheiden.
Oder oh Gott, einen empfehlenswerten, einen, über den ihr jetzt gerne kurz vorstellen wollt. Ich kann auch, wenn ihr nachdenken wollt, einfach anfangen. Also,
ja, mach doch mal.
fang schon mal an, ja.
Okay, also eigentlich hatte ich zwei mitgebracht, aber ich glaube, ich rede jetzt nur über einen. Und den hatte ich eben schon kurz angesprochen, nämlich Akira. Das ist das.
Der Klassiker.
Das ist wirklich das Ding, das mich dazu gebracht hat, grafisch Erzähltes gut zu finden. Ich habe früher schon auch Asterix und Obelix gelesen und so und fand das auch ganz cool. Lucky Luke fand ich auch super, aber das war so, naja, irgendwie. Das hat mich halt nicht richtig gepackt. Ich fand das
halt Funnies.
Ja, und das war so alles auf einer Ebene mit den Hörspielen, die ich als Kind gehört habe und mit den Sachen, die ich im Fernsehen geguckt habe. Das war halt irgendwie was. So, das Existierte war nicht schlecht, aber okay. Und dann kam da aber auf einmal dieses Ding daher, Akira. Das hat mich halt mal so richtig fasziniert. Ne? Das ist Science-Fiction, lustigerweise Retro-Science-Fiction, kann man sagen. Also jetzt nicht, sonst wenn man an Retro-Science-Fiction denkt, dann ist das so ein bisschen steampackig, das ist es überhaupt nicht. Aber der Comic ist, wenn ich mich nicht irre, von 85. Im Jahr 89 ist irgendwie Dritter Weltkrieg. So alt bin ich jetzt auch nicht, dass ich das vor 89 gelesen hätte. Also mir war dann schon irgendwie klar, das ist jetzt hier nicht super top aktuell, aber
das ist nicht dein 1989.
Genau, aber es ist halt, es ist eine wahnsinnig komplexe, coole Geschichte, die mit Politik und mit Telekinese und Menschen versuchen und Gedöns zu tun hat. Ich will gar nicht viel spoilen, sondern das nur euch wärmstens empfehlen. Das ist immer noch großartig. Und noch eine kleine Anekdote, ne? Das macht ja das Herz schön warm und dann verbindet man noch mehr damit und möchte das unbedingt lesen. Ich war Teenager und es gab das früher bei Carlsen in koloriert 20 Bände.
Genau, und sag doch mal, wie viel da, das ist ja die nicht kolorierte Variante, genau. Und da gibt es irgendwie
sechs.
Genau. Die sind schon ganz schöne
Brocken. Genau, also es gab irgendwie diese kolorierten 20 Bände und es ist auch, früher hat man die Seiten bei Mangas gespiegelt, um Europäer nicht zu zu wird, verscheuchen.
Wird teilweise ja auch noch gemacht.
Genau, also so, dass wir von links nach rechts lesen können und dann hat man sie auch noch groß gezogen und dann hat man sich damals eben auch noch gedacht, oh, dieses Schwarz-Weiß, das geht ja gar nicht, da muss man irgendwie bunt machen. So kam es halt zu diesen 20 Bänden, die jeweils 20 Mark gekostet haben und ich hatte mir als Teenager hart vom Mund, hätte ich beinahe gesagt, also von dem, wofür ich so Geld ausgegeben habe, abgespart, mir davon die ersten 9 zu kaufen.
Das
und,
ist ja echt voll viel. Also das
ja,
ist genau. Voll die krasse Serie, um damit als Teenager anzufangen, wenn man kein Geld hat.
Und dann, das hat sehr lange gedauert, bis ich diese ersten 9 Bände hatte. Und dann auf einmal hat Carlsen sich gedacht, okay, wir machen jetzt 6 Stück draus, die sind nicht mehr koloriert. Ein Band 30 Mark. Und mir wurde klar, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon eBay und das ich habe dann einfach meine 9 kolorierten Bände Akira genommen, bei eBay eingestellt und genug Kohle dafür gekriegt, um mir davon alle 6 schwarz-weißen kaufen zu können. Und damit hatte ich es komplett und konnte durchziehen. Akira. Lest das.
Sehr ja, cool. Auf jeden ich Fall. Immer auch da kann man krass. Sich dann wieder den Film parallel dazu angucken.
Mhm. Ja, es ist ein interessanter Vergleich. Ich kann tatsächlich auch den Anime zuerst und dann, genau wie bei dir, wurde mir dann langsam angetragen, so, naja, das ist ja jetzt auch nur ein kleiner Teil, ne, und ungünstig gekürzt. Und ich so, ehrlich? Also, dann habe ich halt irgendwie gesehen, wie viele Bände das sind und dann dachte ich mir schon so, okay, das ist unmöglich auch, dass die das alles irgendwie in diesen 2-Stunden-Film gepackt haben.
Genau, diese 6 Bände, muss man sagen, sind wirklich im Format eines Telefonbuchs einer mittelgroßen Stadt. Also ja. Das sind schon richtige Klopper.
Auf jeden Fall faszinierende Welt, in die man da reingezogen wird.
Mhm. Und, habt ihr was gefunden inzwischen? Konntet ihr euch entscheiden?
Ich schon. Wer möchte zuerst?
Ja, also, ja, mach du mal.
Okay, also ich werde einfach irgendwas nehmen, was mich in letzter Zeit inspiriert hat, weil für einen Lieblingsmanga kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Ja. Und zwar fand ich schön Gute Nacht Punpun von Inio Asano. Und ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben hier bei Mega Magisch. Deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also ich glaube, es ist eine laufende Serie, die bei Tokyopop erscheint. Und es geht um, wie man so schön sagt, eine Coming-of-Age-Story von Punpun, dem kleinen Jungen, und seinem Heranwachsen, seinen Erlebnissen in der Schule, seine Sicht auf die Welt. Und das Besondere dabei ist, dass er, jedenfalls soweit ich gelesen habe bis jetzt, immer als so eine Art relativ grob gezeichnetes Vogelwesen dargestellt wird. Also es ist halt so noch nicht mal besonders dreidimensional, sondern es ist halt wie so eine flache Kinderzeichnung, so ein dahingekrackelter Vogel. Mhm. Und seine gesamte Familie sieht auch so aus. Es ist halt die Familie, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber die Mutter, Vater, Onkel, die da alle miteinander verquickt sind, sind alles diese Vogelfiguren. Und alle anderen Figuren, mit denen er interagiert, sind aber quasi realistisch gezeichnet.
Okay.
Und das fand ich halt schon mal ziemlich irre, also formal total interessant. Und Punpun ist nun mal nicht so ein, also es ist kein ausnahmslos fröhlicher Comic, sondern es ist durchaus auch sehr melancholisch. Kumpun hat halt so seine Schwierigkeiten. Ich glaube, er redet auch nie direkt. Das ist erstmal komisch und macht einen auch ein bisschen wahnsinnig, wenn man denkt, so, ich habe eine Hauptfigur, die nicht spricht, die immer nur angesprochen wird. Und kann das dann überhaupt funktionieren? Und so hat man immer das Gefühl, die ganze Welt fällt über ihm zusammen. Also er ist dann so ein bisschen überfordert mit halt seiner ersten Liebe, mit seinen Klassenkameraden, mit eben so diesen, wir lernen die Welt kennen, Abenteuern, die man als Kind und später Teenager hat, dann so eine dysfunktionale Familie, also zwischen den, zwischen seinen Eltern ist da auch einiges im Argen und das wird auch teilweise brutal im Sinne von harte Themen werden angesprochen. Also das ist jetzt auch eine Prämisse, dass die Mutter ein Alkoholproblem hat und der Vater ist irgendwie arbeitslos und fühlt sich als Versager und das sind halt harte Themen und es ist kein weichgespülter Comic für Kinder, sondern halt eben Punpun in dieser harten Realität. Und ich glaube, ich habe 4 Bände bis jetzt gelesen. Ich weiß noch nicht, wohin es sich entwickelt, aber es ist auch wunderschön gezeichnet und es geht mir dann immer wieder das Herz auf, weil der kleine Punpun mir so nahe geht und seine ganzen Sorgen und Gedanken um die Welt mich dann schon auch so mit einfangen. Also es ist auch ein bisschen philosophisch.
Schön, schön.
Ja, ich kann es nur empfehlen.
Wie alles von dem Autor.
Ja,
also Inyo Asano ist halt, also das sind halt, die Geschichten sind halt echt hart. Also es ist halt schon nicht so, auch am Ende ist alles toll, sondern es ist halt wirklich geprägt von diesem Überlebenskampf und Kampf gegen Gesellschaftsnormen und irgendwo nicht reinpassen und anders sein. Und das ist unheimlich einfühlsam und gleichzeitig brachial erzählt.
Also es ist halt genau, es ist halt so herzergreifend, dir geht halt wirklich das Herz auf und gleichzeitig ist es halt so hart. Und es scheint ja auch ein Thema zu sein, das sich durch viele Mangas zieht, dieses Nicht-Reinpassen oder das Thema Konformität und Nicht-Konformität. Und ja, er ist ein Shootingstar, kann man das sagen, Inyo Asano? Also, dass man sagt, das ist jetzt so ein Mangaka, der stark als Person aufgefallen ist, weil seine Werke eben so ein bisschen anders sind. Okay.
Noch gerade, ich habe ganz vergessen, den Autor von Akira zu nennen, Katsuhiro Otomo.
Hat den großen Preis von Angoulême gewonnen.
Dieses Jahr.
Ganz frisch.
Angoulême ist so das größte Comic-Festival in Europa und fand gerade statt in Frankreich, halt Angoulême. Und die haben jedes Jahr so einen Ehrengast und
so einen großen Hauptpreis.
Ja, genau. Das war letztes Jahr Bill Watterson von Calvin und Hobbes. Und dieses Mal war es zum ersten Mal, glaube ich, ein Mangaka. Und das war halt, ja, Katsuhiro Otomo.
Für sein Wirken, ja. Also das ist dann schon irre. Also absolut verdient, aber es ist, warum erst jetzt? Aber ja.
Und Jiro Taniguchi war auch da als Ehrengast und es gab eine riesen Ausstellung.
Ja.
Also es wurde, glaube ich, ja genau, der ist ganz toll und der ist vielleicht auch zu empfehlen, wenn man sagt, ich kenne mich noch nicht so aus mit Manga und ich brauche irgendwie einen Einstieg. Also der ist ja auch in Frankreich sehr erfolgreich, gerade vielleicht, weiß ich nicht, weil er irgendwie erzählt, technisch.
Ja, also man muss sagen, er hat. Ja, also man wird halt häufig genannt, dass er so der westlichste der japanischen Künstler ist, vom Stil her. Und es ist so alles, was sich eigentlich, also was wir jetzt gesagt haben über Reduzierungen und Hintergründe nur andeuten, bei ihm ist halt wirklich, also ein irrer Detailreichtum und ein sehr realistischer Einschlag im Stil und also es ist Wahnsinn und es sind hat halt auch diese zumindest bei den Sachen, die er so jetzt neueren Sachen gemacht hat, es ist sehr realistisch angelegt, also so Titel wie Der spazierende Mann oder Der Gourmet, einfach Geschichten, wo es auch wirklich dann darum geht, da ist halt ein Mann, der geht spazieren oder man hat eben einen Handelsreisenden, der einfach in verschiedene Sachen isst. Ja, also das ist halt auch wieder ein tolles Beispiel. Also mich erinnern sehr, sehr viele von diesen ruhigeren, sage ich mal, ruhigeren Alltagsgeschichten sehr so an französische Filme oder an so Independent-Filme, ja. Weil es einfach was Ruhigeres ist, was womit man sich wohlfühlt.
Aus dem Leben.
Gerade so im Kontrast zu Titeln dann, zu diesen Action-Titeln im Comic-Bereich. Und wirklich einfach, das, man kann, glaube ich, nicht schöner zeigen, wie vielfältig einfach das ganze Medium ist. Und, ja, aber ich sollte ja, wo wir jetzt bei Essen sind. Oh, mein, oh Gott, einen von denen.
Ja, genau. Also, ich hab meine Wortwahl war echt ein bisschen blöd. Also,
was ist dein Lieblingslied?
Ich versuche es ja jetzt einfach mal so ein bisschen, ich versuche wieder aus der Reihe zu tanzen. Mhm. Und zwar habe ich jetzt hier Mangaka auf der Liste, die hier in Deutschland noch gar nicht so bekannt sind und auch noch nicht wirklich verbreitet, sondern das sind tatsächlich Titel, die ich auf Englisch lese oder auf Französisch lese. Und zwar sind das, das ist so was irgendwas, für junge Frauen sind das meistens so Titel, das sind die Fumi Yoshinaga und die Natsume Ono, die auch, die natürlich auch so Fantasy-Werke zum Teil haben, aber halt gerade auch diese ruhigeren, aus dem Leben gegriffeneren Manga, also von der Fumi Yoshinaga gibt es einen Band, der heißt Oh My Darling Daughters, wo es halt wirklich so um diesen Generationskonflikt Mutter-Tochter geht. Oder eben, sie hat eine ganz tolle Reihe, die heißt, wo wir beim Gourmet von Jiro Taniguchi waren, sie hieß What Did You Eat Yesterday? Und es geht um ein schwules Pärchen, aber nicht jetzt im Sinne von Boys Love. Oh Gott, das müssen wir auch noch erklären. Also Boys Love, es gibt in Japan ein großes Genre mit sehr, also mit romantischen Geschichten zwischen zwei Männern, die aber von Frauen großteils für weibliche Leser auch konzipiert und geschrieben werden. Und What Did You Eat Yesterday fällt halt insofern aus diesem Genre raus, weil es eben nicht um Boys Love geht, sondern um What Did You, also was hast du gestern gegessen? Mhm. Also man hat dieses Pärchen und ein Großteil des Inhalts fällt einfach darauf, wie der Hauptcharakter seinen Alltag Revue passieren lässt oder einfach über Probleme nachdenkt und gleichzeitig Essen kocht für sich und seinen Partner oder für Freunde. Heißt, man hat also ein ganz toller Ansatz, einfach so nochmal, also um eine Handlung über so eine Handlungsgrundlage für solche Auseinandersetzungen mit sich selbst und der Umwelt zu schaffen, einfach als Bühne. Ja, es geht halt darum, dass man gleichzeitig ganz viele japanische Rezepte unterbringt oder auch internationale Rezepte. Und das, also total schön, das sind eigentlich so Kochbücher, aber halt in Storyform und man hat natürlich dann wieder so ein bisschen Alltagsgeschichten und es entwickelt sich so ein bisschen, aber
passend dazu grummelt mein Magen
total
gerade.
Schön. Ja, und aber das ist einfach auch nochmal was so total schön und eben auch dann nochmal für eine ganz andere Zielgruppe. Das sind so Sachen, die lese ich halt gerne so zum Runterkommen, so einfach so, um sich zu entspannen, wenn man sagt, nee, jetzt gerade möchte ich keinen von den zahlreichen, wirklich sehr gut gelungenen Horrorsachen lesen, weil danach einschlafen ist immer so ein bisschen schwierig.
Wem sagst du das? Ich mach's trotzdem.
Aber es ist so, das ist so die Fumi Yoshinaga oder auch eben die Natsume Ono, die halt auch so das nennt sich Ristorante Paradiso, spielt eben in einem Restaurant und Gente ist halt dann eine Nachfolgeserie, also Ristorante Paradiso ist auch nur ein Band, wo es eben um eine junge Frau, die irgendwie ihre Mutter sucht und ihre Mutter hat halt einen neuen Typen und der weiß überhaupt nicht, dass sie schon mal Mutter war und die Protagonistin landet dann eben in diesem Restaurant und einfach interagiert mit den Leuten da und hat diesen Mutter-Tochter-Konflikt und also das sind so Sachen, die ich im Moment dann sehr gerne
von so
lese.
Mutter-Tochter-Konflikt habe ich tatsächlich also finde ich thematisch noch nicht so verbraucht. Ja. Da lese ich nicht so viel drüber.
Habt ihr übrigens gemerkt, wie geschickt die Anne die Festlegung auf eine Sache umschifft hat? Voll gut, oder? von Profis lernen.
es gibt einfach so viele, also ich könnte, glaube ich, mich darauf festlegen zu sagen, okay, je nach Genre kann ich vielleicht so ein oder zwei Titel, wo ich sage, ja, das, also es lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die Interesse an Comics haben, auch mal in so einen ersten Naruto-Band oder einen ersten Dragon Ball-Band reinzugucken, um halt zu wissen, wie funktionieren diese Action-Stoffe für Jungs, diese Abenteuer, wo es halt wirklich langfristig darum geht, man hat den Helden, der ein Ziel hat und man begleitet den auf seiner Reise und hat irre Kampfszenen, die auch zeichnerisch ganz toll bewegt, umgesetzt sind. Mhm. Ja, aber so, also wenn man nicht, der Manga, den ich, also ja, jetzt gerade vielleicht und aber.
Das ist so wie, nenn deine Lieblingsband oder so.
Ja, genau. Ja, das ja. Ist immer so, man es denkt, gibt einfach zu viele tolle Sachen, um ja, sich eben auf eins festzulegen. Das, ich habe auch gesehen, der Arne hat da den Battle Angel Alita Band auch noch legen, ist auch also ganz tolle Reihe, sogar noch die alte Ausgabe, die ja, ein ja. bisschen größer war. Oh,
ja, wir haben uns schön. Hier so ein bisschen ein paar.
Ja. Und auf dem Tisch liegen hier auch noch so Sachen genau, wie Gunsmith Cats und das ist auch, genau, das ist der MPD Psycho von Eiji Otsuka. Ist auch ein Autor, muss man dazu sagen. Also ein Schreiberling. Autoren sind sie ja alle, also Urheber sind sie alle, aber Eiji Otsuka ist gerade so, oder Otsuka, ist gerade was so. So Horror-Manga angeht, der schreibt relativ viel auch dann und arbeitet da mit verschiedenen Zeichnern zusammen und hat halt auch so Serien wie den Kurosaki Corpse Delivery Service, auch ganz toll. Ich kann jetzt auch noch, aha, nein, es gibt einfach,
das hört einfach nie auf. Also ganz, es gibt ja wirklich so unfassbar viele Sachen, ja. die man aus verschiedenen Gründen faszinierend findet und eben diese
und es
Themen.
Es kommen immer wieder noch so tolle neue Sachen raus, wie dann eben, wir haben letztes Mal Attack on Titan, wie Assassination Classroom, ach,
ich ja, sehe schon in meine Stadt, Finger in bluten beim gibt. Links machen.
Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, es entgeht einem schon was, wenn man da nicht wenigstens
auf
mal rein.
Auf jeden Fall, so gerade wirklich diese tolle Art, mit Genres zu arbeiten, mit verschiedenen Elementen zu arbeiten, in ganz verrückte Welten zu erschaffen, ohne, also einfach
keine Grenzen, ja.
Ja, es gibt natürlich dann doch wieder Regeln, wenn man dann, ne, aber.
Ja klar, innerhalb von Genres gibt es ja immer so bestimmte Regeln.
Ja, oder also letztendlich, es muss halt, also die Grenze ist halt da, es muss halt jemand noch lesen oder angucken.
Ja, das stimmt, das wäre ja. schrecklich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Aber die Japaner haben das halt drauf.
Die haben es auf jeden so. Fall drauf.
Also, forscht. Lest euch viel durch, wenn ihr den Einstieg noch nicht habt. Ich glaube, irgendwo in dieser Folge gibt es sicher einen Faden, den man aufgreifen kann. Selbst,
den
wenn man,
findet, darf ihn behalten.
Selbst wenn man noch nie einen Manga in der Hand hatte, irgendwo.
Hier geht in den nächsten Buchladen oder besser noch Comic-Fachhändler eures Vertrauens. Stellt euch vor das Regal und guckt einfach mal die Vielfalt an und fragt den Comic-Händler, ey, ich lese gern die und die Sachen oder guck gern das, hast du dann nicht auch irgendwie
einen Manga? Ja, Aquaman.
Ja, genau. Lass euch nicht abschrecken.
Ja. Von, oder geht noch am besten wirklich auch direkt auf eine Comic-Messe, wie auf die Leipziger Buchmesse, wie zum Beispiel auf die Comic- und Manga-Convention in Düsseldorf, ist auch nur ein Tag. Und guckt euch gleich die Künstler mit dazu an.
Hört auf die kluge
ja.
Frau. Ansonsten, wir hatten eben schon über deine Termine gesprochen, Anne. Steht bei dir was
genau,
an, Sarah?
Sarah?
Nö. Also vielleicht im Mai die Intercomic, aber das ist nun wirklich noch lange, lange hin.
Ansonsten, ja. Wofür Sarah wahrscheinlich jetzt wieder viel zu zurückhaltend ist, neuerdings hat Sarah bei Patreon eine, könnt ihr sie unterstützen, sodass sie den Ponyhof nicht mehr nur noch als Hobby betreiben muss und dafür irgendwie Arbeitszeit opfern muss, beziehungsweise irgendwie jonglieren und sich verbiegen muss, damit das alles gut klappt. Vielleicht rede ich auch total Scheiß, du kannst mir rein.
Arbeitszeit, ich märtyrisiere mich.
Er macht der Sarah dann noch mehr Arbeitszeit, weil sie nämlich, was Steuerrecht angeht, dann jedem Einzelnen wahrscheinlich, wenn es so bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Ja, wir müssen über Patreon müssen wir nochmal.
Ja, wenn ich da mehr zu rausgefunden habe, dann.
Man kann nur sagen, das deutsche Steuersystem macht Spaß und internationale Steuerrechtsverquickungen sind sehr spannend und dann ist doch häufig, wie es auch so ist, nicht alles so einfach, wie es scheint. Das wäre so schön.
Lasst euch trotzdem nicht entmutigen. Solange diese Seite da ist und ihr da Geld hinwerfen könnt, solltet ihr es tun.
Und denkt das an Sarahs Wunschliste auf Amazon und dann.
Ach, jetzt hört doch mal.
Anne hat sicherlich auch eine Wunschliste auf Amazon. die verlinke ich. Die habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon verlinkt.
Ja, die besteht hauptsächlich aus Tee. Ja.
Also aus Tee?
Ja, das Tee ist auch gut.
Tee und Schokolade, das ist das, was Kreative brauchen.
Da gibt es auch sehr viele Genres.
Damit entlasse ich euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anne, dass du hier warst. Vielen Dank, Sarah, auch.
Dankeschön.
Danke, Arne, fürs Hosten.
Genau.
Danke. Und bis bald. Macht's gut.
Yeah.
Tschüssi.